Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Best of Doppelpunkt Teil 2. Und zwar heute eine Sendung mit dem Rolf Lissi, der Esther Guier und Peter Lesch. Der Rolf Lissi, Filmregisseur und Drehbuchautor, hat einen neuen Film gebracht, Eden für jeden, der am Zürich Filmfestival seine Weltpremiere gehabt hat. Vom immer noch sehr fitten 84-jährigen Rolf Lissi wollte ich zuerst mal wissen, wie er sich in der heutigen Zeit fühlt.
Ich fühle mich wie 48.
Ehrlich?
Ja.
Wie checkst du das ab, ob das stimmt?
Ja, ich weiss nicht, wie ich mich fühle. Ich höre mich rein und habe das Gefühl, life is a wonderful thing.
Gut, also, und wie würdest du dich dann als Typ so beschreiben, als 48-jähriger Typ?
Als 48-jähriger Typ, was ich ja eben nicht bin, und das ist ja die Tragik.
Ah, jetzt reden wir also, schon von Tragik.
Ja, ja, natürlich. Los, Roger. Der Mensch ist in seinem Kernwesen ein tragisches Wesen,
aha,
weil er mit seinen eigenen Widersprüchen nicht fertig wird.
Du weißt ja, dass auch dein Idol, oder vielleicht auch mein Idol, wo die Alan, was er dazu gesagt hat, wo man ihn gefragt hat, was er vom Tod hält, hat er gesagt, ich bin dagegen.
Er hat es noch besser gesagt. Er hat gesagt, ich habe keine Angst vom Sterben, ich will einfach nicht dabei sein, wenn es so weit ist. Und das ist ein genialer Satz.
Oder? Absolut. Also gilt das auch für dich?
Ja, selbstverständlich.
Okay. Also, jetzt kommst du einen Preis über, im schon ein bisschen vorgeschrittenen Alter von 48 Jahren.
Also, ich habe schon mal einen bekommen fürs Lebenswerk.
Jawohl.
Von 2012 vom Bund.
Aha.
Der hast Quart, der Ehrenquart.
Also du hast mehr als ein Leben, oder was?
Ja, die haben gemeint, ich höre dann auf, wenn ich den habe.
Aber du hast nicht Look gelassen.
Nein, ich lasse nicht Look.
Ich finde das noch grossartig, weil in Würde altern ist ja nicht ganz so einfach, und zwar in verschiedensten Branchen. Als Journalist ist es nicht so einfach, als Politiker nicht, aber auch nicht als Filmemacher.
Ja, nein, ja, Filme. Damit du Film kannst, einen Film realisieren, musst du fit sein. Das heisst, du musst körperlich und, wenn es möglich ist, auch im Kopf fit sein, damit du die Arbeit, den Aufwand kannst leisten. Weil Film machen ist eine aufwendige, strenge Arbeit.
Gut, also reden wir über den Unterschied zwischen dir und Woody Allen. Aber der Schweizer Macher war so ein riesen Erfolg gewesen. Und das ist der Unterschied zwischen dir und Woody Allen.
Wieso?
Der Woody Allen, du hast seine Autobiografie, glaube ich, auch gelesen.
Seine?
Ja.
Ja, und wie habe ich sie gelesen? Und, das ist ein grossartiges Buch.
Und was hat er geschrieben? Er hat nie einen ganz grossen Kinoerfolg gehabt. Im Gegensatz zum Rolf Lissi.
Nein, komm.
Mal. Nein, doch, er hat viel Film gemacht, aber richtig an der Kinokasse hat es nie geklingelt.
Es ist
schreibt er?
Das ist schon richtig, aber weißt du, die Amerikaner leben in anderen Sphären. Man kann das nicht vergleichen.
Gut, in der Zeit von Me Too, ja. Harvey Weinstein ist eben auch Woody Allen, vor allem von seinem eigenen Sohn, und Ronan, ist er da durch alle Höllen durchgetrieben worden. Und vor allem seine Ex-Frau Mia Farrow, wo der Mia Farrow ihre Stieftochter, mal einfach um es ein bisschen klar zu sagen, geheiratet hat. Schon ein eine spezielle Konstellation.
Ja. Ja.
Und wird jetzt bezichtigt, dass er Tochter oder eine von diesen Töchtern, wo er sie sieben war, dass er dort sich sexuell an ihrer betätigt hat, obwohl kein Beweis irgendwo vorgelegen ist. Hast denn du ähnliche Sachen, so Übergriffe, hast du das auch erlebt in deiner längeren Filmkarriere?
Dass man mir das vorgeworfen hat? Oder?
Dass du, ja, oder dass du das... Dass, nein, dir
jetzt
nicht.
Muss ich aber das, lachen.
Nein. Nein, dass du Sachen erlebt hast, wo Leute, Regisseure, übergriffig geworden sind gegenüber jungen Frauen.
Ja, also ich habe ja Ohren und nicht immer Augen, weil ich bei solchen Fällen nicht dabei bin.
Und?
Aber was ich höre, deutsche Filmregisseure, im Theater passiert es im Übrigen noch viel heftiger, gell, muss man gerade noch sagen. Es gibt einfach Regisseure, die ihre Macht missbrauchen. Das ist eigentlich eine klare Sache. Das ist der Machismus, das Patriarchat, das sich je länger je mehr muss verabschieden. Da könnten viele Männer nicht damit umgehen. Verstehst du?
Aber du hast selber nie persönlich erlebt in deinem Umfeld.
In meinem Umfeld?
Oder dass Frauen zu dir gekommen sind und sagen, ich habe das und das und das erlebt.
Ja, also, das ja sicher.
Der Fall Dieter Wedel ist ja.
Ja, Dieter Wedel, das ist ja so grusig. Also, ich meine, ich habe eine Schauspielerin gekannt, die das also live, blöd gesagt. Das ist,
ich auch.
Das ist immer aus zweiter Hand. Selber ich in meinem engen Umfeld, oder vor allen Dingen ich in meiner Arbeit, in meiner Filmarbeit, ist das gar nie ein Thema gewesen. Ich habe immer in meiner Equipe eigentlich mehr, es hat immer mehr Frauen als Männer gehabt. Ich arbeite gerne mit Frauen zusammen. Es ist etwas Schönes, mit Frauen zusammen zu arbeiten. Und mir geht es um andere Kriterien. Ist jemand professionell, ist er gut, weiss er etwas, kann er etwas? Das sind für mich Kriterien.
Woody Allen hat 2 Oscar über, ja. Aber laut eigener Aussage, ich wiederhole es halt nochmal, keinen so einen grossen Erfolg gehabt. Du hast aber fast schon einen Oscar bekommen. Mhm. Nein, du hast ihn nicht bekommen, aber du hast ihn gespielt, den Teddybär, hast einen Film gemacht, wo ein Schweizer kommt einen Oscar über, aber auch das ist dann dem nicht irgendwie gut bekommen, oder?
Nein, er ist zurückgekommen und hat seinen nächsten Film machen, oder? Zürich. In, über den Alltagsdiebstahl damals, aus dem 68er, glaube ich, in der Stadt, in der Kasse vom Polizeihauptquartier. Und finden das Geld nicht. Und dann fangen sie an zu bocken und machen und tun. Also, das Resultat ist, am Schluss landet er in der Psychiatrie.
Genau, und das ist ja dir dann auch passiert?
15 Jahre später.
15 Jahre später. Und vielleicht auch an dem gescheitert oder ich frage das. Oh, Entschuldigung, ich muss aufpassen.
Nein, du kannst alles fragen.
Ist unter anderem auch das passiert, weil auch bei dir, eben, du sagst im Gegensatz, der Hauptgegensatz zwischen dir und Woody Allen, er hat seine Filme können machen. Du hast seine eben nicht können immer machen, weil er ist in einer anderen Filmwelt, wo man mit kommerziellem Geld schafft. Ja. Während ein Schweizer Film muss mit Subventionen arbeiten, ja, muss mit Gremien arbeiten, ja, muss Sachen eingeben und dann erlebt man Frustrationen und dann kann das irgendwann zu viel sein. Ist das passiert?
Weißt du, was der Kurt Glor einmal gesagt hat?
Wo leider.
Wo sich suizidiert hat.
Ja.
Weil er verzweifelt und in der Depression.
Mhm.
Er hat gesagt, wir Schweizer Filmer sind Gremien geschädigt.
Mhm.
Also, das sagt
also, Bim ist am extremsten gewesen. Er hat sich umgebracht. Du bist in die Klinik gekommen.
Ja, ich bin von selber in die Klinik
gekommen. Gut, okay. Trotzdem hast du das Gefühl, du bist an dem aufprallt, an diesem System, an diesem Filmsystem in der Schweiz?
Es wäre nicht richtig, wenn ich jetzt dem System einfach, wenn ich jetzt würde sagen, also das Filmförderungssystem hat mich in Depression getrieben, das wäre, nein, kann man nicht sagen. Aber es ist ein Mosaikstein gewesen, weil es sind immer viele Faktoren, ob du krank wirst, das sind viele Faktoren, genauso wie, dass du gesund bleibst, das passiert nicht nur einfach, weil du jeden Morgen eine saure Gurke isst, oder? Sondern es muss mehres stattfinden. Und bei mir war es so, dass ich, es ist auch ein bisschen, kann man sagen, nicht Lebenskrise, nein, entzündet hat sich ja da, dass ich ein Drehbuch gelesen habe, notabene, das ich selber geschrieben habe, Swiss Paradise, oder? Ich habe es nach 3 Monaten wieder vorgenommen, weil wir den Film im 98 im Sommer drehen. Es war eine mühsame Sache, ich habe 4 Jahre daran herumgeknatscht und auch die Finanzierung etc. Und dann nehme ich, und ich kann dir noch sagen, wenn es war, am 15. Februar 1998, nehme ich das Drehbuch vor und fange an zu lesen und merke, dass das nicht aufgeht.
Mhm.
Das funktioniert nicht, das Drehbuch. Das ist noch nicht drehreif. Dann hat es im Kopf Klick gemacht. Du kennst mein Buch. Ich habe es so fangt es an. Das war wie ein Schalter umdrehen und dann bin ich durch. Von dort weg war ich in einer Spirale, die nur noch abgegangen ist ins Negative. Also eigentlich down to hell.
Eben, aber dann bist du eigentlich schon geschwächt gewesen, dass du dem nicht hast können irgendwie begegnen und sagen, jetzt mache ich halt eine neue Fassung. Du hast immer gesagt, die Welt kann eine Hölle sein. Humor ist die Rettung. Und die Rettung ist dort nicht mehr möglich.
Nein. Nein, das Lachen ist mir vergangen und zwar so gründlich. Weißt du, das gibt dann auch Ängste in dir. Ich hatte Existenzängste gehabt, ich hatte Panik gehabt, Freunde haben mir geholfen, das weißt du auch. Und ich habe überlebt. Und ich kann dir sagen, sicher, vielleicht habe ich wirklich etwas dazu beigetragen, ich weiß es nicht. Es hat mit meiner Familie zu tun, mit meinen Freunden. Es hat zu tun, dass ich auch in der Klinik war bei 3 Monaten. Oder? Ich bin 3 Monate ambulant behandelt worden vom Psychiater. Nach 3 Monaten sagt er mir, Lissi, ich würde Ihnen empfehlen, in die Klinik zu gehen. Ich bin nicht Ihr Sterbehelfer. Mhm. Ja, danke schön. Also, jetzt ist eine Frage, du weißt das, Burg Hölzli, Ihre Anstalt. Oder? Die einen haben gesagt, das kannst du nicht machen, du bist nachher stigmatisiert. Oder? Und die anderen haben gesagt, mach das, weil, schau, wenn jemand helfen kann, dann sind es die Leute in der Klinik. Und das habe ich gemacht und das war auch richtig.
Und nicht nur das, du hast aus dem natürlich etwas Positives gemacht. Du hast nämlich ein Buch darüber geschrieben, das ein riesen Erfolg geworden ist. Ja. Und das hat dich dann natürlich auch wieder ein bisschen auf die richtige Bahn gebracht, oder?
Ja, auf die richtige Bahn.
Ja, mal hast du wieder einen Erfolg gehabt.
Ja,
bist plötzlich einfach aus dieser, was soll ich, Situation, wo man das Gefühl hat, das, was ich mache, ist nicht gut, bist eigentlich rausgekommen.
Ja, aber weißt du, ich habe das Buch nicht geschrieben, damit ich Erfolg habe, sondern ich habe das Buch geschrieben, weil ich gefunden habe, ich muss berichten. Weißt du, in diesen 6 Monaten, als ich krank war, bin ich ja nicht bewusstlos gewesen. Ich habe ja gewusst, was mit mir passiert. Und das habe ich, als ich wieder gesund wurde, bei Anfang September 1998, habe ich das natürlich, ich musste das erzählen, meinen nächsten Leuten, weil ich ja während der Depression, ich konnte kaum reden können. Und da habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht für den Rest von meinem Leben ständig immer die gleiche Geschichte erzählen. Das ist ja todlangweilig. Ich muss das aufschreiben. Und dann bin ich angesessen und habe relativ zügig das Buch geschrieben. Und habe zum Glück dann in der Person von der Anne Rüffer und von der Dominique Raub Gelegenheit gehabt oder die Möglichkeit bekommen, dass sie das als Buch herausgegeben haben. Für mich, wo ich recherchiert habe für Konfrontation, das ist für mich, jetzt muss ich einmal ein bisschen die Zeit studieren, 33 bis 45. Ich habe keine Matur
gemacht. Man muss auch sagen, deine Mutter ist ja eigentlich direkt betroffen gewesen, weil ihre Eltern sind ermordet worden in einem Todeslager. Das hast du als junger Bub am Rand, glaube ich, mitbekommen. Also du hast eine Betroffenheit, aber meine Frage ist ja, warum seither hat das Thema, das in den letzten Jahrzehnten viel größere Aufmerksamkeit gefunden hat. Da hat es Serien gegeben im deutschen Fernsehen, unsere Väter, unsere Mütter. Es gibt laufend Dokumentationen. Der Spielberg hat da ein grandioses Werk gemacht. Aber der Rolf Lissi hat sich mit dem Thema filmisch nicht mehr auseinandergesetzt.
Nein, das hat mich ja nie, das muss man ja nicht
mehr. Nein, ich frage, warum?
Ja, weil ich,
weil es ist doch etwas, wo in deiner DNA drinnen ist.
Ja, gut. Ja. Das ist richtig. Aber weißt du, jetzt haben wir 2020.
Eben, aber der Lies ist immer noch im Film, aber er macht Schrebergärten und alternde Regisseure und so.
Roger, ich will dir etwas sagen. Du kennst mich. Ich lache gern. Okay. Und mein Filmvater war der Billy Wilder. Der Billy Wilder, gleicher Jahrgang wie mein Vater, 1906 geboren, der hat Komödie gemacht, ich muss gar nicht aufzählen, gell?
Grossartige.
Eben. Eine wie die andere. Aber er hat auch Dramen erzählt.
Eben.
Und der Last Weekend, Sunset Boulevard. Hallo, das sind natürlich Filme gewesen.
Tennessee Williams, ja.
Ja, ich...
Wir müssen noch mal etwas über den Woody Allen sagen. Du und der Woody Allen haben ja auch noch etwas Gemeinsames. Nämlich, ihr macht beide Jazz. Er mit Klarinette, du mit Schlagzeug. Und er schreibt in seinem Buch, er sei ein ganz miserabler Musiker und er werde eigentlich nur dann eingeladen, weil man ihn als Star sehen und so. Was würdest denn du sagen? Wie schätzt du dich ein als Musiker?
Ja, ich bin... ich muss lachen, weil ich bin... ich bin kein miserabler Musiker. Mm. Wenn er das sagt, ist das natürlich Woody Allen.
Tongues in cheek, ein bisschen. Ja.
Aber das ist okay. Nein, ich bin... Aber was ich bin, ich bin ein blutiger Amateur. Wir haben 14 Jahre im Eden Olac gespielt. 14 Jahre.
Eden für jeden
in der Bar. Immer vom Ende Oktober bis Ende Mai. Am Donnerstagabend von 19:30 bis 20:30. Und es ist so gelaufen, dass der Fernsehredaktor damals im 2000, das war noch im 15, war, Dominik sagt, der Dominik Bernet ist mein Drehbuchautor. Und wir haben uns 2006 kennengelernt. Und dann habe ich ihm das Exposé für die letzte Pointe zum Lesen gegeben. Er hat gesagt, du, könntest du dir vorstellen, ein Drehbuch mit schreiben? Weil ich habe nach der Depression beschlossen, ich schreibe nie mehr allein ein Spielfilm-Drehbuch. Ich habe 7 Jahre verloren mit einfach Eingaben, Geld suchen, um meine Filme machen oder eben nicht machen. Es hat ja auch Ablehnung gegeben, der Film ist nicht zustande gekommen. Dann hat er gesagt, oh, das interessiert mich. Und so ist unsere wunderbare, beglückende Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben bis jetzt 3 Drehbücher geschrieben. Eins ist nicht verfilmt worden. Und die letzte Pointe, nach 10 Jahren, 2006 haben wir angefangen, 2016 haben wir den Film gemacht und jetzt haben wir in einem Affentempo schon den nächsten gemacht. Und der Redakteur hat darum nicht gesagt, du, wir haben da einen Stoff in der Schublade. Ein Produzent hat uns das vorgeschlagen, man könnte doch von dem Doc-Film von Manu Khalil «Unser Garten Eden», ein Dokumentarfilm über den Schrebergärtner in Bern, im Schrebergarten, könnte man doch einen Spielfilm machen.
Look, wenn ihr dir vorschlägt, einen Film machen über Schrebergarten, einen Spielfilm, und ihr dann den macht, finde ich also ein bisschen einfach.
Jawohl. Gut, dann tue ich dir das erklären. Ich habe gesagt, dann müssen wir die Geschichte erfinden. Das hat nichts mit dem Doc-Film zu tun, aber wir haben den angeschaut.
So sind Spielfilme, die sind meistens erfunden.
Eben, ja. Der ist lustig, oder? Und dann haben wir die Geschichte erfunden, der Dominik und ich. Und der Dominik hat das Drehbuch geschrieben und das ist alles durchgewunken worden. In der zweiten Drehwoche sagt der Fernsehredakteur zum Elia,
dein Sohn,
sagt er, du, ihr macht ja Kinobilder. Dann sagt er, ja, Kinobilder, wir machen Bilder. Ob das jetzt Fernsehen oder Kino ist, das ist ja unser Arbeitsqualitätsstandard. Und dann nachher hat es schon geläutet, oder? Und dann habe ich die Leiterin vom Fernsehen, Lilian Reiber, gefragt, du, könnt ihr mir den Film, ins Kino bringen? Und dann sagt sie, wir müssen einfach einen Verleih haben. Ja, und so ist es dann passiert und jetzt ist er im Kino.
Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Eine grosse Gala, Career Achievement ja. Award für den Rolf Lissi, wirklich verdient und auch für deinen Elan mit 84 da einfach noch weiterzumachen. Das finde ich grossartig.
Danke.
Also dein Impetus, den du hast, auch deine Lebensfreude, die du hast, auch deine Lebenslust, die du hast.
Was ja. Hören wir?
Ich tue jetzt gerne den nächsten Titel ansagen. Das ist ein wunderbarer Song von einem von der grossen Entertainer und Jazz-Sänger mit der ebenso grossartigen Count Basie Band My Kind of Girl, Frank Sinatra und Count Basie Big Band.
She walks like an angel walks. She talks like an angel talks, and her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She is wise like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and a smile like a kind of pearl. To my mind, she's my kind of girl. Pretty little face, that face just knocks me off my feet. A pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She cooks like an angel cooks, and my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl.
Esther Guyer ist die Grande Dame der Grünen im Kanton Zürich. Seit über 20 Jahren vertritt sie die Partei im Kantonsrat. Von ihr wollte ich wissen, was ihr eigentlicher Berufswunsch war.
Mein Berufswunsch wäre schon eigentlich Journalistin gewesen. Ich kann also in diese Richtung wählen. In der Schule schon, also mit Mathe konnte ich gar nichts anfangen. Das ist typisch Mädchen, denke ich heute.
Aber, immer noch?
Jetzt noch? Nein, jetzt kümmert es mich einfach nicht mehr.
Nein, ich meine, dass es heute noch so ist, dass ja, Mädchen sich nicht für Mathe interessiert. Ist das?
Es dunkt mich schon ein bisschen.
Das dunkt mich jetzt ein bisschen überraschend.
Ja, ich glaube schon, dass es heute ein Unterschied ist, also dass sie auch Mathematik studieren und dort auch prägen können. Das hat ja ganz gute Mathematikerinnen und auch in der Wirtschaft Frauen, die in einer naturwissenschaftlichen Linie einschlagen. Gott sei Dank ist es so und hat sich das ein bisschen geändert. Aber in der Schule, das habe ich in meinen Tausenden von Schulbesuchen gegeben, die ich gemacht habe, im Zürichberg, hat man schon gesehen, dass man die Mädchen besonders muss motivieren für die Mathe.
Und das hast du gemacht. Aber gelernt hast du dann ganz etwas anderes?
Genau, dann habe ich geschaut, der dreijährige Lehre, das ist das Optimale gewesen, was ich machen wollte, weil in der Apotheke, wie das abwechslungsreich ist und sehr, wie muss ich sagen, mit den Kunden, das hat mir gepasst.
Wieso bist du denn eigentlich zu den Grünen gegangen? Wo war übrigens dein Vater gewesen? In welcher Partei?
Er war bei der Freisinnigen gewesen.
Gut, im Zürcher Oberland war das schon fast links gewesen. Ja. Mal, kann ich mir vorstellen. Und wo du dann gut zu den Grünen gegangen bist, bist du ein bisschen von der Familientradition abgewichen?
Ja, ich bin natürlich bei 10 Jahren in Genf gewesen nach der Lehre, und als ich zurückgekommen bin, 70er Jahre ist da der Teufel abgegangen und da bin ich voll drin gewesen. Das kennen ja die in dem Alter alle. Sit-ins, Demos, Diskussionen, Frauenbefreiungsbewegung und so weiter. Ich bin schon immer politisch engagiert gewesen, aber nicht institutionell. Und wo dann Kinder gekommen sind, habe ich gemerkt, jetzt muss ich mich mal entscheiden. Und dann ist mir, also in eine andere Partei als die Grünen, ist mir eigentlich gar nicht in Frage gekommen, weil mich das Thema interessiert hat. Und weil ich mir auch ausmalen konnte, das war ja wie ein bunter Haufen gewesen, von allen Seiten, oder? Hat sich die Grüne Partei zusammengesetzt.
Ja, unter anderem von ganz Linken.
Ja.
Trotzkisten, oder? Ja. Ehemalige Trotzkisten. Wie bist du mit denen umgegangen?
Trotzkisten, Marxisten, alles mit denen. Also, ich weiß, mit denen umgegangen, das war einfach. Man musste lernen, kontern, Diskussionen, man musste viel lernen, viel lesen. Und als ich das Parteipräsidium hatte, hatte straffe Sitzungsführung. Es ist manchmal wie früher sehr lang gegangen, aber es ist schon gegangen.
Du bist so ein bisschen die Chefin geworden von der Realos innerhalb der Grünen. Ist das so gewesen?
Wenn man sie so abteilen will, könnte man es sagen.
Bei mir ist Esther Guyer eine Powerfrau aus dem Zürcher Kantonsrat und zu mir hat sie aber nicht mehr gelangt. Das ist eigentlich noch erstaunlich. Die meisten fangen ab im Kantonsrat, dann werden sie Nationalrätin und dann vielleicht noch Bundesrat. Und du bist immer im Kantonsrat geblieben, obwohl du eine Powerfrau bist.
Ja.
Warum?
So ist es.
Ja, warum denn?
Ja, also ich bin auch eine eigenständige Powerfrau, wenn du so willst. Ich bin nicht immer ganz einfach gewesen, kann man vielleicht sagen. Und habe nicht...
Du bist vielen also, auf den Füßen rumgetrampelt,
ja,
hast du selber gesagt.
Ja.
Darum hast du auch so ein schlechtes Resultat gemacht, wo du hast wollen, zweite Vizepräsidentin werden. Schlechteste Resultat dort. Dort hast du die Quittung eigentlich bekommen.
Ja,
oder?
Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebe. Aber wegen dem heisst das für mich nicht, dass ich mich jetzt muss verstellen oder anders geben. Und ich bin zu den Grünen gegangen, weil ich wusste, da kann man eine gewisse eigene Positionen haben, ohne dass man gerade muss aus der Partei austreten. Und das habe ich auch immer gemacht. Aber was ich sicher nicht gemacht habe, ist im grünen Bereich, da stehe ich zu den Grünen.
Aber ganz hast du nicht Ambitionen gehabt, doch einmal nach Bern gehen? Da sind so Jungspunden gekommen, so ein Balthasar Glättli, ein Bastien Giraud, so junge Bürstli, und die sind jetzt die grosse Nummer in Bern, und du bist immer noch im gleichen Kantonsrat.
Ja, das ist natürlich schon so. Also klar wollte ich auch nach Bern.
Ja, und?
Aber das war dann natürlich das, was ich zahlen musste. Da hat die Partei nicht wollen. Da bin ich einfach nicht auf die
vorderen Plätze. Hat sich so gefunden?
Ja, klar.
Was hat sie dem vorgeworfen?
Ja, vor allem natürlich die Frage. Frauen sind nicht glücklich gewesen mit mir. Ich bin keine Vertreterin von der Frauenquote. Ich mag das nicht. Und, ja,
also du bist ein Opfer von der Frauen.
Ja, Opfer ist jetzt gerade so
hochgegriffen. Ja, also politisches Opfer. Dass wir dir nicht die Möglichkeit gegeben haben, die Frauen müssen doch Frauen stärken. Und die haben sie zurückgebunden. Also, ausgerechnet du, wo doch eine Powerfrau bist, wo doch eben kann auftreten, wo kann formulieren, wo für Aufsehen sorgt, das hätte kein Bern gut an den Grünen.
Was würde ich jetzt auch sagen? Mhm. Aber die Partei war anderer Meinung. Es ist im Moment, wo sie mich hintergebunden haben auf der Liste, bin ich total verrückt gewesen. Es hat einen Trainer gegeben, dann irgendwann
später. Ja, du hast Trainer?
Ja, sicher.
Öffentlich?
Nein, sicher nicht. Nein, öffentlich habe ich höchstens gesucht. Aber es war nicht etwas gewesen, wo ich jetzt einfach gerade weggesteckt habe. Es hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe noch das Beste daraus gemacht.
Ja gut, du bist ja dann Fraktionspräsidentin seit 16 Jahren lang, von 2004 bis 2020. 16 Jahr lang. Und wie hat es geheißen? Im Stil einer Dompteurin?
Ich habe vielleicht nicht gerade so einen Kuschelmodus gehabt im Sitzungen leiten. Ich habe meine Meinung gesagt, aber ich meine, ich habe die Fraktionen können zusammenheben. Also das ist auch ist jetzt übertrieben, wenn man mir unterstellen wollte, dass ich die Leute nur geprügelt habe. Wir haben gute Diskussionen gehabt, sehr streng. Und von dort her haben wir gute Politik können machen. Wir haben einen grossen Wahlseitenvortrag. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich hätte dieser Partei geschadet.
Gut, also, aber die starken Grünen aus Zürich, eben, das sind Männer, nicht Frauen. Der Balthasar und Bastian, oder? Die sind die, die für Furore sorgen.
Ja, also es ist natürlich so, ich kenne die, alle die Leute schon, wo sie noch gar nicht daran gedacht haben.
In der kurzen Hose?
In der kurzen Hose zum Beispiel. Und die müssen auch gefördert werden. Und zum Beispiel da schreibe ich mir schon auf die Fahnen. Oder? Ich habe die immer unterstützt. Ich habe sie mit einer sanften Methode, eine sanfte Hammermethode kann man vielleicht sagen.
Sanfte Hammermethode. Das ist jetzt irgendwie, das kann man vielleicht in der...
Ja, aber
das kann man vielleicht in der Apotheke machen, wenn man etwas verstampfen oder so.
Mörser habe ich nicht
Mörser, genau.
Aber ich habe sie im richtigen Moment zu der richtigen Kandidatur gedrängt und das hat funktioniert. Schau, wo sie heute sind. Das ist Mariona Schlatter, die letzte Superfrau. Die kommt noch ganz gross raus. Das
kann ich sicher?
Nicht. Ja, da bin ich sicher.
Hat sie das Potenzial? Sie ist ja dann noch in Ständeratswahlkampf gepusht worden, hat überhaupt keine Chance gehabt. Oder?
Ja, aber für uns war das gut. Also, sie aber hat einen sehr ein guten Wahlkampf gemacht. Nein.
Nicht.
Jetzt ist sie Nationalrätin. Was willst du jetzt
von gut, das wäre sie einen Weg geworden, oder?
Ja, es ist gut so. Und sie macht einen guten Job.
Du hast über den Regierungsrat gesagt, im Zusammenhang mit Covid, in eine solche Regierung kann man kein Vertrauen haben.
Ja, also ich meine, der Regierungsrat hat sich jetzt schon ein bisschen präsentiert als orientierungslos, hat es mich gedacht. Und es ist nicht gut, weil in einer Situation, wo man eigentlich muss Vertrauen herstellen in der Bevölkerung, hat der Regierungsrat irgendwie
was denn genau? Orientierungslos. Haben Sie falsch,
ja, also man hätte früher sollen entscheiden, man hat vieles verschlafen, man hat keine starke Linie bezüglich Maskentragen gehabt. Ich hatte die Maske schon angehabt, wo die noch nicht einmal davon geredet haben.
Ja gut, ich habe nämlich davon geredet, Talk Radio auch wochenlang darüber geredet und es ist natürlich gekommen, aber man hat zögert, aber es war ja vor allem der Bundesrat, der dort nicht gehandelt hat.
Ja, aber der Bundesrat hat die Kompetenzen auch den Kantonen gegeben, sie haben sie wollen und nachher haben sie sie nicht genommen. Und von dort her hätte der Regierungsrat auch heute noch, kann er viel autonomer reagieren, aber dann müssen sie sich zuerst einmal raufen.
Aber der Mario Fehr zum Beispiel hat am Flughafen sehr aktiv gehandelt, oder?
Super, habe ich auch gefunden, ja, genau.
Aber in anderen Fällen, was ist denn genau Kritik? Es hat ja einen Dissens gegeben zwischen Corinne Mauch, SP, und Jacqueline Fehr, SP. In einer Art und Weise, wie man es noch nie erlebt hat. Auf welcher Seite bist du da?
Ja, von der Corinne Mauch. Also ich habe in dem Moment nicht geeignet gefunden, um zu sagen, wir müssen jetzt eigenständig reagieren, wir müssen die Eigenverantwortung appellieren, ist einfach der falsche Moment. Weil die ganze Situation im Lockdown hat eigentlich eins gezeigt, der Bundesrat hat die Führung übernommen, sie haben das sehr gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Und dann in so einem Moment muss man sich einig sein. Und das hat die Regierung einen gewissen Moment verpasst. Ich hoffe, dass es jetzt besser
kommt. Aber jetzt sind wir ja ziemlich liberal unterwegs. Was ist deine Meinung? Meinung? Müssen wir Clubs schliessen in Zürich, bevor jetzt sich die Zahlen aufgehen?
Nein, ich will Clubs nicht schliessen, auf keinen Fall. Und ich habe noch nie über das geredet.
Aber ist es dann möglich, dass man wirklich die Massnahmen kann durchführen und auch kontrollieren und nachverfolgen?
Das ist ganz schwierig. Aber ich meine, wir gehen jetzt auf den Winter zu.
Eben.
Die Jungen haben halt das Bedürfnis, in den Club zu gehen. Das habe ich früher auch gehabt, heute nicht mehr natürlich. Die haben das Bedürfnis, miteinander etwas zu machen. Und mir ist eigentlich lieber in einem kontrollierten Rahmen, wo man irgendwie muss durchbringen, dass man halt Achtung muss geben aufeinander, weder dass sie sich dann irgendwo im Underground treffen, oder? Wo sie wieder Clubs aufmachen, wo man gar nicht kennt, wo man nicht weiss. Und von dort her bin ich nicht dafür.
Du hast auch gesagt, du gehst nicht ins Rathaus rein, bis es einen Impfstoff gibt. Also wie lange ist das denn? Was meinst du? Bis wann musst du warten?
Mittlerweile habe ich das Gefühl, wir gehen gar nie mehr ins Rathaus.
Was?
Ja, da muss ich weiss nicht, was muss man sich vorstellen, wir sitzen Schultern an Schultern. Wir haben die Lüftung dort drin, es wird sowieso umgebaut, über kurz oder lang. Oder?
Aber
und dann müssten wir sowieso in ein Provisorium gehen, aber so können wir nicht mehr tagen miteinander. Man kann auch keinen Laptop auf den Tisch tun, es ist alles zu eng, alles zu klein. Wir sind 180 Leute, die dort Schulter an Schulter sitzen und dann ist das gefährlich.
Ist es nicht überhaupt eher 180 Leute in einem Kantonsrat von einem Kanton? Könnte man es nicht auch mit der Hälfte machen? Oder noch
sicher.
Besser?
Das könnte man sicher, aber in die Nässe setze ich mich jetzt nicht auch noch.
Veränderungen, die wir jetzt haben, in Hinblick auf einen Impfstoff, wenn der kommt, was schätzt du, wann kommt er? Das ist etwas, was niemand so genau weiss, aber was erwartest du?
Ich habe schon noch ein Jahr anderthalb. Das musst du ja
ein
austesten.
Jahr anderthalb?
Ja, ich habe schon das Gefühl.
Wow. Und hast du das Gefühl, die Bevölkerung wird dann das im grossen Stil akzeptieren und die Leute werden sich impfen lassen?
Nein.
Nicht?
Ja, grosser Stil schon, aber alle nicht.
Alle nicht, ist ja klar. Alle nicht. Aber wenn 60-70% würden sich impfen lassen, wäre das schon ein Erfolg.
Das glaube ich. Ja.
Das glaubst du?
Ja.
Du wirst dich impfen lassen?
Ja, auf jeden Fall. Ich lasse mich eine Grippe impfen.
Aber die Grünen waren ja schon verantwortlich, dass der EWR runtergefallen ist. Mal, magst du dich erinnern, der sich verbündet hat mit dem Christoph Blocher und jetzt noch mit den Stadiongegnern. Jetzt sind eine grosse Partei, haben noch mehr Gewicht, also ich könnte noch mehr Vernichtungspotenzial haben als damals.
Ich finde jetzt den Vergleich gerade ein bisschen sehr gewagt.
Ich weiss.
Von der Bedeutung her. Aber die Partei hat ihre Dynamik, die haben das Recht dazu, Nein zu sagen und haben das gemacht. Und ich bin übrigens überhaupt nicht die einzige von den Grünen, die für das Stadion eintritt. Im Gegensatz zum EWR-Beitritt, wo die Grünen Partei eigentlich recht geeint war.
Du auch?
Bist du auch dagegen?
Und im Nachhinein hast du das Gefühl, hast du das gut gemacht?
Ja, ich habe mich über die hinterfragt, ist das richtig gewesen? Ich muss es ehrlich zugeben. Über die, weil ich bin heute also Verwächterin von der Bilateralen und ich will nicht ein Beitritt ist für mich, kommt für mich nicht in Frage, aber ich bin Verwächterin von der Bilateralen. Ich bin nicht sicher, ob es auch gut war.
Also, wir reden hier mit der Esther Guyer, die weiter ihre Karriere mit einem grossen Finale beenden will. Kantonsratspräsidentin. Sie wäre auch eine gute nationale Politikerin, die, kann man das sagen. Was ist der erste Musiktitel?
Das ist Philipp Pfannkhauser, «It's over now, baby».
As the sun is coming up, well, don't take up your coat. This time I had enough. And don't start in explaining. I don't want to hear your lies. You're sorry, please forgive you. No, that ain't gonna fly. It's over now, baby. Goodbye, so long we're through. I don't care where you go, and I don't care what you do. I passed the point of caring. You were last night. You done me wrong again. Baby, that ain't right.
In meiner langjährigen Serie über interessante Zürich-Figuren, die man vielleicht nicht so gut kennt, habe ich den Peter Lesch, einen der prominentesten Werber, befragt und habe als erstes von ihm wissen, welches eigentlich der Unterschied zwischen einem Mittagessen und einem Abendessen in der Kronenhalle ist.
Gut. Wir sind mit dem Fußballclub immer nach dem Training in die Kronenhalle und haben den Tisch 11 gehabt. Das ist ja bezeichnend für einen Fußballclub Tisch 11.
Aber es hat nicht 11 Platz gehabt, dem Tisch?
Nein, so viel sind wir ja gar nie gewesen. Also wir sind vielleicht, es sind immer die gleichen, es ist ein harter Kern.
Oder? 8, etwa mag 6 ja, oder 8.
Oder? Und das, dort gibt es übrigens sehr schöne Geschichte. Der Herr Senn, der ehemalige Chef des Service in
Jahrelang, jahrelang Institution.
Ja, absolut. Der hat uns den Tisch immer gegeben und hat ein Stäffeli gemacht und da stand der Fußball. Und dann sind wir einmal reingekommen und dann ist am anderen Tisch, gerade am grossen nebendran, ist der Netzer gesessen und von der FIFA Leute und der Boris Becker und so. Und dann hat mir der Senn nachher gesagt, die seien reingekommen und seien da den Tisch an, wo gestanden ist, Fußball.
Weil das sind echte Fußballer.
Ja, und dann hat er gesagt, nein, das ist der Fußballtisch. Jetzt, wo wir reingekommen sind, haben die uns angeschaut und haben gedacht, ja, bitte, das ist die Geschichte von der Kronenhalle.
Du hast ja mal eine Firma gehabt, die hat geheißen Lesch und Freie Firma. Nach dem eigenen Namen ist das eigentlich gescheit, dass man den eigenen Namen nimmt. Weil wenn man sie verkaufen will und so, ist das nicht optimal, oder?
Das war in dieser Zeit ein bisschen Mode gewesen, oder? Also Lürzer Konrad war eine ganz berühmte Agentur gewesen, und das war unser Vorbild gewesen, mal dort.
Aber eben, dass du in die Werbung gegangen bist, ist das von Anfang an klar gewesen, weil dein Vater ist am Schluss, man muss noch sagen, er hat ganz andere Sachen gemacht. Er hat der, wo er kein Geld mehr gehabt, hat er gesagt, als Notnagel gehe ich in die Werbung hinein. Und dann ist sein Sohn Werber geworden.
Ja, also mein Vater war Schriftsteller und ist in die Werbung gegangen. Also gut, ich bin in Küsnacht-Schule, Primar, Sekundarschule, und habe nicht gewusst, was machen. Dann bin ich an die Handel in der Enge.
Ich
auch.
Ja, wieso haben wir uns denn nicht getroffen?
Ja, weil ich gerade wieder rausgekommen bin.
Ah, bist du gerade rausgekommen?
Ja, ich bin gerade wieder rausgekommen.
Ich habe es ganz knapp geschafft.
Nein, und dann hat meine Mutter gesagt, einen Abschluss musst du machen. Mach doch eine kaufmännische Lehre, oder? Und dann habe ich ein Inserat gemacht und habe geschrieben, aufgeweckter Jüngling sucht Lehrstelle. Das ist ganze Haufen sind gekommen.
Das war eine andere Zeit als heute, kann man jetzt schon sagen.
Ja, wirklich, aber ich konnte auslesen. Meine Mutter hat gesagt, nimm da, das ist Gebrüder Künzli Kunstverlag, oder? Gegründet 1879. Da bin ich dort hin und dann haben die mich genommen. Ich glaube, also wahrscheinlich auch ein bisschen wegen meinem Vater, weil die haben irgendwie das gar nicht schon gekannt. So. Ja. Nach einem Jahr sind die Konkurs gegangen. Und dann habe ich die Lehre fertig gemacht, dann bin ich im Artemis Verlag gelandet. Dann habe ich dort angefangen, so kleine Sachen schreiben, so für Werbung, so dieses Zeug. Aber das hat mit dem noch nichts zu tun.
Aber Schreiberling, du hast selber irgendwie das Gefühl gehabt, etwas Richtiges, Echtes bringst du da nicht zu Papier, oder?
Nein, ich hätte die Werbeassistentenprüfung machen. Und dann hat es so fleissige Assistenten gehabt. Da habe ich gemerkt, gegen die habe ich gar keine Chance. Also ich muss wirklich schauen, dass ich Texter werden kann. Ich war dann auch der Erste von der Radwiga, der die Werbeassistentenprüfung nicht bestanden hat.
Und dann hast du Karriere gemacht, weil du die Prüfung nicht bestanden hast?
Nein, weil dann hat der Victor gesagt, ich glaube, es ist gleich nicht so gut Berater. Also ich habe einfach so Schlagzeilen geschrieben, die es dann an sich gut gefunden haben. Ich hatte das natürlich auch in der Blausch gehabt, aber es war gar nicht so anstrengend gewesen. Darum habe ich das vielleicht... Ja, nein.
Aber man muss auch sagen, spät den 60er Jahren war Werbung sexy gewesen. Und ich bin der Handel, bin ich da angefixt worden von einem Werber, der dort irgendwie Kurs gegeben hat. Er heisst Rotenhäusler. Der hat sicher auch gekannt.
Ja, Paul Rotenhäusler.
Jawohl, grosse Nummern. Und dann hat man gesagt, wenn man mit Werbung geht, ist man einfach einer von den Kings von Zürich, oder? Das ist nicht irgendwie so ein Stier wie in einer Bank oder in einer Versicherung. Werbung ist sexy gewesen, oder? Das hast du auch so empfunden.
Ja, natürlich. Ich habe natürlich auch vor allem die Advico sexy gefunden, weil es sehr wirklich eine eigene Agentur war. Das prägt durch den Victor Cohen, oder?
Es war eine der renommiertesten fast dem besten Namen da in Gokhausen.
Aber hat
auch schon das Bauen, haben sie ein modernes Haus gehabt und so. Ich habe mich dort übrigens auch mal beworben.
Und haben sie nicht genommen?
Nein, mein Vater hat es nicht gekannt.
Ja, die haben sie im Golfclub Dolder auch nicht genommen.
Ja, später noch. Aber den haben sie mich genommen, weil sie mich gekannt haben. Hast du noch etwas willen anfügen zu Advico? Entschuldigung.
Das war natürlich eine tolle Agentur und ja. Ich hatte dort wirklich gute Lehrmeister gehabt. Jetzt muss der Victor Gouin und muss auch sagen, der Rudi Kühling, die haben mir das Zeug auch gelehrt. Also das stimmt. Darum habe ich habe dann wirklich auch gesagt, so mit 30 werde ich selbstständig sein.
Genau, und das hast du dann auch geschafft. Ja. Also du, reden wir über deinen Vater. Dein Vater war eine grosse Figur im Cabaret Cornichon. Die Jüngeren wissen nicht mehr, was das ist. Es war ein ganz wichtiges Cabaret. In den 30er Jahren gegründet worden, sehr politisch gewesen, vor dem Krieg und während dem Krieg. Und dein Vater ist dort mit ein paar anderen zusammen, ist dort eine Nummer gewesen, unter anderem Hegetschwiler. Und wer war alles noch gewesen?
Ja, der Alois Garicet. Das war der Bühnenbildner gewesen.
Also der Bruder vom
Zarli. Ja.
Vom Zarli. Jawohl. Ja. Und viele andere, aber dein Vater ist einer der grossen.
Und der Max Werner Lenz, muss man das auch
genau. Tun. Also, dein Vater hat 400 Chansons geschrieben. Wie hast du das mitbekommen als Kind? Eben, wenn er früh gestorben ist.
Das Einzige, was ich mitbekomme, also mit dem Cornichon ist einer dort, wo dann Niederdorf Oper später entstanden ist.
Das ist 1951.
Ja,
Niederdorf Oper, das ist eine Art Nationalepos von Zürich. Wird immer wieder aufgeführt, glaube ich, über 1000 Mal. Und du kannst dich erst immer noch tantiemen.
Ja, ich habe gesagt, stell doch die Frage.
Genau.
Ich beantworte sie nicht.
Eben, du musst die Frage nicht beantworten. Du lebst eigentlich.
Ich muss sagen, in einer Zeit, wo meine Mutter, die Tante Emma, war es wirklich sehr, sehr gut gewesen, logischerweise. Ja. Und bei der Niederhofoper war es so, als der Rudi Walter gestorben ist, hat man gesagt, man kann sie nicht mehr aufführen, weil es ist der Rudi Walter. Der Heiri hat das Kalb verkauft. Und jetzt muss ich sagen, der Erich Vogt macht es anders, aber er macht es wirklich sehr, sehr gut.
Er macht es
sogar
nicht so anders. Er ist das doch auch ein bisschen Rudi Walter.
Ja, klar, aber er ist jünger, er ist agiler und so weiter.
Aber eine interessante, natürlich spannende Geschichte, aber eben, wo dein Vater dann am Boden war, wirtschaftlich, das hast du mitbekommen.
Nein, ich bin aufgewachsen, mir hat nichts gefehlt.
Jetzt reden wir über die Werbung, über die goldenen Jahre der Werbung und wo die Werbung heute steht. Peter Lesch, bekannter Werber aus Zürich, hat vor allem Werbung gemacht für den Zoo, glaube ich, 27 Jahre lang. Das haben wir relativ gut gemacht. Der Zoo hat sich wunderbar entwickelt. Auch vielleicht dank der Werbung, dank dem Rübel, dank dir. Also man muss vielleicht jetzt noch zurückschauen auf die 80er Jahre. Dort waren die Werber Könige von Zürich und haben genau so gelebt, in Saus und Braus. Zauberwort dazu. Man hat geheißen 17,65. Nämlich so viel Prozent hat man bekommen für jedes Inserat. Und die Inserate, die sind ja doppelseitig, vierfarbig etc. Überquellend in allen Zeitungen gewesen. Und ich musste einfach 17,65% nehmen und sind alle stinkreich geworden, haben genau so gelebt, oder?
Also erst einmal darf ich zu diesen 17,65 etwas sagen. Das haben ja die Architekten erfunden und wir haben das übernommen. Das war an sich etwas Gutes gewesen.
Hast du dir können je vorstellen, dass es mal ein NZZ gibt mit praktisch keine Werbung?
Nein, das nicht können, logisch. Die Werbebranche ist dort gerade geboomt und dann jetzt gibt es andere Branchen, die boomen. Also das Entscheidende ist wahrscheinlich, dass man eine gute Idee hat und das ist schon immer so gewesen. Und fürs Digitale muss ich, meine, logisch, wenn ich als 75-Jährige reinkomme, dann ist du nicht gerade Kompetenz ausstrahlen im Digitalen, logischerweise. Aber es sind ja junge Leute, die das machen. Ich habe es lustig gefunden, dass der Michi Frank mich in einen Verwaltungsrat genommen hat von einer Firma, die nur digital war. Aber dort war die Meinung, dass ich ein Gegengewicht schaffe. Das ist aber dann abverhängt, weil mit den Leuten, die ich das Gegengewicht hätte sollen schaffen, die hat er dann mittlerweile entlassen.
Da kannst du dich eben irgendwie mit dem abgeben, dass die Werbung nur noch ein Wurmfortsatz ist im Vergleich zu früher.
Ich glaube, wenn du mit den jungen Werbern heute redest, haben die nicht die Meinung. Weil ich bin der Peter Lesch, der die Firma Lesch und Frey heisst. Aber
mit wie vielen Angestellten?
Wenn ich etwas habe, dann hole ich die Leute entsprechend.
Ist das so ein Einzelmann?
Ja, dass ich noch arbeite, mit dem so, dass ich einen Job habe, wo es ist die Swiss Casinos Gruppe, wo ich mit grosser Freude konstatiere, dass man dort noch richtige Werbung machen kann. Schöne Plakate, schöne Filme, oder? Ich meine, bevor du die Frage stellst, wenn ich das Casino erwähnt habe, dann ist wie bei den Zigaretten. Wenn
du Casinos sind legal, die gehören zu uns. Ich will gar nicht negativ sagen, ich habe das jetzt nur als Ansatz genommen, dass man bei gewissen Werbekunden, Zigaretten, Alkohol und andere Sachen, die legal sind, vielleicht auch eine ethische Frage stellen sollte. Ja, könnte man sich da wohl einsetzen?
Natürlich habe ich mich mit dem immer auseinandergesetzt, auch jetzt noch. Klar, da, also, ich kann ja nur für mich reden. Oder? Ja,
du kennst ja zwei, drei andere.
Ja, aber dass ich von daheim aus vielleicht eher links bin und beim Cohen, wo man gesagt hat, er ist ein Trotzkist und macht SPG-Werbung, das ist noch interessant auch. Das ist schon möglich. Ich habe auch immer gesagt, ich habe von Anfang an einfach immer die Sozialdemokraten gewählt, weil für mich ist das die Opposition gewesen. Oder? Das heisst jetzt nicht, dass die mit Partei mir jetzt noch passt.
Da reden wir über etwas Wichtiges als über die Werbung.
Jawohl.
Über Fußball. Reden wir über dort, wo du deine grössten Leistungen im Leben erbracht hast, als Nummer 10 bei Frisch auf Seefeld.
Ja, wie lange geht die Sendung?
Nicht etwa 3 Stunden.
Ah, gut. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Nein, die Mannschaft Frisch auf Seefeld ist einfach der Blauschwil. Das sind Peter Hölzschi, Bellieren hat einfach ganz ein Haufen Leute sind dort. Das war eine Werbemannschaft und eine Journalistenmannschaft gewesen.
Und über viele Jahre, mehr als 50 Jahre.
Ja,
jetzt
ja, ja, ja.
Unglaublich, und die sind immer besser geworden.
Ja.
Haben die irgendwann mal gewonnen?
Ja, warte mal, das ist... Nein, wir haben das gefühlte Resultat jetzt eingeführt. Das ist am einfachsten.
Das hat Ramsbach gesagt, der gefühlte Sieg, das ist besser als eine ehrenvolle Niederlage, wo man es der Schweizer Nationalmannschaft gesagt hat. Ihr habt das als gefühlte Sieg bezeichnet.
Ja.
Aber wie ist man mit dem umgegangen? Man hat es also dann immer müssen einfach tränken im Wein nachher in der Krone holen. Anders ist das nicht gegangen, die Karriere als Fußballer.
Nein, also muss ich auch sagen, wir haben jetzt das Problem, dass wir keine Mannschaften mehr finden, oder? Weil, also, ich meine, es ist ja logisch.
Ja, willst du jetzt noch spielen mit 55?
Ich spiele natürlich noch, ja.
Ja?
Ja.
Gut.
Ich bin der Zweitälteste. Der Älteste ist der Walter Bosch, der ist 76, oder? Aber wir haben verjüngt. Wir haben Domenico Blas, Dani Bünter, also das sind jetzt die Jungen.
Die sind eigentlich nicht mehr ganz so jung. Ja, sind auch alle gegen 50, oder?
Ja,
aber für euch ist das jung, ist klar.
Das sind Junioren.
Genau.
Das Problem, dass die Mannschaft nie wirklich verstärkt worden ist, ist, wir haben nie können Fußballerinnen nehmen, die es haben können. Das hätte uns deprimiert. Aha. Also da wären wir abgefallen. Und am Schluss hätten wir nicht mehr können spielen.
Aber das Ganze, ist das eigentlich ein Joke gewesen? Oder wirklich ernsthaft Fußball? Oder einfach so eine Burschenschaft, die immer zusammen älter wird und den Fußball als Vorwand nimmt?
Also Burschenschaft finde ich sowieso ein bisschen cool.
Ja, weil keine Frauen
kann. Ja, also, nein, das heisst effektiv, die haben das mal angefangen, da bin ich ganz am Anfang nicht dabei gewesen, weil es haben am Anfang Rote Lokomotive Seelenbühre geheißen, weil es sind Seelenbühre beim Louis Jent, das ist dir auch noch ein Begriff, der hat dort hinten gewohnt und hat eine Wiese gehabt.
Rote Lokomotive in Anlehnung an kommunistischen Fußballclub, und da merkt man, die Werber haben, sobald sie nicht haben müssen, sie ihre Seele verkaufen gegenüber ihren Kunden, haben sie kleine Kommunisten gespielt.
Nein, los jetzt mal, es ist folgendes. Nur die Frage ist, es ist wirklich um Fußball gegangen. Haben gesagt, also nicht die Burschenschaft der Tüchtigung.
Entschuldigung,
dann sind sie in Hirsche gegangen und haben irgendein Cordon Bleu gegessen und gesoffen. Und das hat ja eigentlich auch nichts genießt. Aber das Entscheidende war der Name natürlich irgendwann einmal. Wir haben Rote Lokomotive Seelenbühre geheissen und haben angefangen feststellen, dass die Einzelnen mit einem Jaguar ins Training kommen und Mercedes und so. Und da haben wir gesagt, irgendwie passt der Huren Name nicht mehr. Oder Rote Lokomotive Seelenbühre. Auf jeden Fall sind wir dann zusammengesessen und haben gesagt, wir müssen einen neuen Namen haben. Und dann hat es dort einen Handballclub gegeben, der hat Frisch auf Göppingen.
Genau, langjähriger deutscher Meister.
Ja, und Frisch auf Göppingen. Ja. Haben wir das Frisch aufgenommen und trainieren, wenn wir in Seefeld. Darum heißen wir Frisch auf Seefeld. Der Zusatz ist DLN, weil das lieber, dann lieber noch. Weil einer hat gesagt, Wacker Seefeld, haben gesagt, nein, dann lieber noch Frisch auf. Oder? Und dem Hölzschi, sein Blumi ist unser Vereins.
Okay, und das ist also wirklich legendär gewesen. Also sie sind einerseits Konkurrenten gewesen, Werber, und gleichzeitig sind sie zusammen shooten und saufen, oder?
Ja, und eine Zeit lang ist der Vorstand von Frisch auf Seefeld identisch gewesen mit dem ADC-Vorstand, das hat auch noch geholfen.
ADC allem, ist also der grosse Werberclub.
Vor allem, weil wir dort noch den Martin Futter als Kassier hatten, die beiden Vereine.
Oder wieso? Also, hat er da einfach geschaut, dass es stimmt?
Nein, das haben sie immer gesagt, was macht er mit diesen zwei Kassen?
Okay, ich muss noch sagen, du bist verheiratet. verheiratet seit vielen Jahren, hast eine Frau, wohnt ja. in der Romandie. Hilft das, dass sie da ist und du da?
Ich würde sagen, also, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber die Weite finde ich auch etwas sehr Nächstes, oder?
Ja. Das ist ein Werbespruch, oder?
Nein, das ist jetzt kein Werbespruch. Ich habe gesagt, das klingt jetzt viel... Gut, ein Werbespruch klingt natürlich manchmal blöd. Ja. Nein, ich denke, ich denke, dass ich den Umstand, dass ich so lange verheiratet bin und Dona das auch gut finde...
Sehr Volksrezept.
Finde ich... Also,
Erfolg spricht für das Konzept.
Ja, genau. Das würde ich jetzt also in dem Punkt wirklich sagen.
Okay.
Also, ich habe andere Beispiele, wo...
Wo schon mehrfach verheiratet waren.
Die haben ganz eng zusammengewohnt okay. und sind immer miteinander gegangen, immer nebeneinander gesessen, ja. auf Festli und so. Das ist... Ja.
Genau. Also, das ist der Peter Lesch. Wirklich eine Figur, eine Zürich-Figur, wie wir gehört haben, verankert und verbunden an ganz verschiedenen Orten und immer noch aktiv, sowohl als Fußballer wie auch als Werber. Was ist der Titel?
Love in Portofino.
Love in Portofino.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino. A Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino, il mare t'ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino, a Portofino, I found my love. I found my love in Portofino, down in the small Italian bay. And everything was so dear in Portofino, I found my way. The sun was shining that morning, and so my words were just a few. I closed my eyes, and so did she. Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers, the skies and sea and friendly bars. Tables and chairs and lazy waiters. A curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino. In Portofino, I found my love.
Die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.